Secrets. Manchmal beginnt ein Skandal nicht mit einer Tat, sondern mit einer Kindheit, in der niemand Nein sagt. Und mit diesem etwas kryptischen Satz, herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ich glaube, heute machen wir ein Thema, was ich eigentlich, Fredi, wirklich bei all den Folgen, die wir schon gemacht haben, dachte, wir hätten es schon längst einmal in aller Gänze und in der vollen Breite gemacht, aber haben wir nicht. Also ich habe doppelt gecheckt und dachte so, hö, wir haben es immer mal wieder angesprochen in diversen Folgen, aber nie haben wir uns einer ganzen Folge Prinz Andrew gewidmet. Noch nie. Und deswegen ist heute der Tag der Tage gekommen, denn es gibt ein neues Enthüllungsbuch. Es ist nicht das erste, muss man direkt sagen, da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Es ist aber sicherlich in der Brisanz sehr, sehr groß und könnte dazu führen, dass da nochmal einiges Neues ans Licht kommt. Und deswegen dachten wir, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber bevor ich hier komplett reinstarte in diesen ganzen Skandal und was das alles mit sich bringt, fangen wir doch ganz von vorne an.
Genau, und zwar wie immer mit seiner Geburt. Und Prinz Andrew wurde im Buckingham Palace geboren am 19. Februar 1960. Er heißt Andrew Albert Christian Edward und ist der zweite Sohn von Königin Elisabeth II. Und Prinz Philip. Er hat ja auch noch eine Schwester, eine ältere Schwester Anne. Man kann sagen, ein Kind, das natürlich direkt mit seiner Geburt und seinem ersten Atemzug unter Beobachtung der Welt steht. Charles und Anne, also seine älteren Geschwister, sind fast Teenager, als Andrew zur Welt kommt. Und der Abstand ist sehr groß, mehr als 10 Jahre zu Charles. Das war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst. Und was mir auch nicht bewusst war, war, dass Andrew das erste Kind war, das Queen Elizabeth II. Bekam, nachdem sie bereits Königin war. Also Charles und Anne waren noch Kinder, als sie dann plötzlich zur Regentin wurde. Und ihr Leben wurde förmlich von einem Tag auf den anderen verschluckt vom Protokoll. Doch als Andrew kam, war, naja, die Queen erfahrener. Sie war gefestigter. Sie hatte schon ihre Routinen und sie nahm sich viel mehr Zeit für Andrew. Und viele Royal-Experten sagen, er war ihr Lieblingskind. Nicht offiziell natürlich, ne, das hätte sie nie gesagt. Aber wer die beiden mal so gesehen hat oder Fotos sie zusammen sah, merkt es eigentlich sofort. Sie besuchte ihn in der Schule viel häufiger, als sie Anne und Charles besuchte. Bei Sportveranstaltungen, sie rief wohl Lehrer an, um zu fragen, wie es ihm ging. Dinge, die sie bei den anderen wirklich kaum getan hatte, weil sie wahrscheinlich auch gar keine Zeit dazu hatte. Der Daily Star schrieb einmal, die Queen war stolz auf Andrew. Er war ihr Sonnenschein, der ihr Freude brachte, wenn die Welt kalt wurde. Und sogar die Biografin Katie Nicole meinte, Andrew war das Kind, das sie am meisten zum Lachen brachte. Und selbst auf alten Fotos sieht man diese besondere Verbindung. Während sie bei offiziellen Anlässen ja ganz oft reserviert wirkte, schaut sie ihn an, naja, mit diesem Blick, den man halt sonst mal wirklich nur ganz privat zwischen Mutter und Sohn sieht. Also sie guckt ihn immer sehr warm, beschützend und fast zärtlich an, was man ja so von der Queen sonst eigentlich nicht so kennt. Und vielleicht war auch dieses Fundament, diese Nähe, diese besondere Beziehung zu seiner Mutter, vielleicht war das auch das Fundament für all das, was später noch kam, diese Grenzenlosigkeit, die er später noch erfahren hat. Denn Andrew wuchs, wie gesagt, in einem Umfeld auf, das kaum Grenzen kannte. Und wenn du dann auch noch der Lieblingssohn der Königin bist, ne, dann sagt dir wahrscheinlich wirklich niemand, dass du falsch liegst oder dass du etwas falsch machst. Andrew beschreibt seine Kindheit später sogar als normal. Er erinnert sich an Abende, an denen die Queen selbst die Gute-Nacht-Geschichten vorlas, an Fahrten mit dem Dreirad durch die Fluren des Palastes. Was heißt normal, ne? Ich meine, er hatte Gouvernantinnen, er hatte Zimmer mit goldenen Wänden und er hatte Leibwächter im Garten. Also wirklich normal war es nicht. Aber scheinbar hat die Queen versucht, so viel Normalität in den Buckingham Palace zu bringen, wie es halt eben nur geht. Er wurde auch ursprünglich im Palast unterrichtet, wie alle Windsor-Kinder. Dann schickte man ihn auf die Heatherdown School bei Ascot. Das ist eine Eliteschule für Jungen aus adligen Familien. Und später folgte Gordonstoun. Das ist ein schottisches Internat, das sein Vater und auch sein Bruder Charles besuchten. Und Gordonstoun gilt als hart, sehr hart. Wecken am Morgen, kalte Dusche, Disziplin. Charles übrigens, der jetzige König, hat das Internat damals gehasst. Andrew dagegen, so heißt es, kam dort sehr gut zurecht. Er war nämlich sehr sportlich, selbstbewusst, hat Rugby, Hockey gespielt, war segeln. Und seine Mitschüler beschrieben ihn als sehr charmant, aber auch als jemand, der wusste, dass er was ganz Besonderes war. Klar, ich meine, als Sohn der Königin ist man das ja auch. Mit 17 verbringt er ein halbes Jahr in Kanada. Und dort hat er es wirklich auch geliebt. Die Freiheit, die Weite, die Freundschaften. Er hatte keine Bodyguards. Und Kanada war einer der wenigen Abschnitte seines Lebens, in denen er einfach nur Andrew war und nicht His Royal Highness.
Thank you.
Über die weibliche Lust zu sprechen ist für viele ja immer noch ein großes Tabu, gerade auch nachdem man vielleicht ein Kind bekommen hat, wie in meinem Fall. Und dieses Tabu wollen wir jetzt mal gemeinsam brechen.
Ja, und ihr wisst ja, dass Friedi und ich absolute Fans von femtasy.de sind, oder? Also meine Lieblingsaudios, über die habe ich schon das ein oder andere Mal gesprochen. Das sind die Stories. Und ich bin so gerne da, die Hauptperson, einfach in dieser Geschichte. Dann packe ich mir die Kopfhörer drauf und plötzlich bin ich mittendrin. Das ist so gut.
Und ich bin ja ein großer Fan von den Soul-Audios. Das sind geführte erotische Meditationen und sind halt irgendwie super, wenn man mal komplett loslassen will. Also es ist wirklich total entspannt. Und im Moment tut es mir einfach gerade gut, quasi mit Hilfe dieser Anleitung und dieser Meditation meinen neuen Körper, alle Mamis da draußen werden es verstehen, neu zu entdecken. Und das auf eine ganz entspannte Art, mich quasi ja dem Thema weiblicher Lust wieder anzunähern. Und jetzt wollen wir nicht auch nur drüber sprechen? Wir haben ein Highlight für euch.
Wir reden ja immer nur von unseren Lieblingsstimmen, Stichwort Raphael. Und heute wollen wir sie euch dann auch endlich mal zeigen. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, haben wir Femtasy gebeten, uns ein paar Sounds für euch zur Verfügung zu stellen. Und so könnte dann eine Story beispielsweise klingen.
Hey, schön, dass du da bist. Ich muss sagen, dieser Ort ist... Naja, ich bin eigentlich nicht so der Sexparty-Typ, deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich kommen soll. Aber dann habe ich deine Nachricht gesehen und jetzt bin ich hier. Du siehst so toll aus. Ich habe mich so lange darauf gefreut, dich endlich zu treffen. Und du hast meine Erwartungen komplett übertroffen. Wow.
Man spricht ja nicht immer unbedingt über seine Fantasien oder traut sich vielleicht auch gewisse Wünsche nicht auszusprechen. Und mit Femtasy kann man genau dem Ganzen nachgehen. Ihr könnt euren Fantasien nachgehen, was ihr euch vielleicht sonst im wahren Leben, sage ich mal, nicht trauen würdet. Wie beispielsweise hier in der Story, wo man als Main Character eben auf eine Sexparty geht.
Und ihr könnt einen ganzen Monat alle Audios kostenlos ausprobieren. 2 Tage vor Ablauf, das finde ich richtig praktisch, gibt's eine Erinnerung. Wenn ihr so verpeilt seid wie ich, ist das auf jeden Fall der Gamechanger. Und wenn ihr kündigt, kostet es dann nämlich gar nichts. Und natürlich unser Code DARKSECRETS, den könnt ihr nutzen und spart damit nochmal 25 Euro auf das Jahresabo. Also schaut da gerne mal rein, sucht eure Lieblingsstimme, hört rein und ja, lasst eurer Fantasie freien Lauf.
Genau, habt einfach Spaß, ohne Druck, kein Bullshit. Es geht nur um euch und eure Fantasien. Also schaut euch femtasy.de an, hört euch die Stimmen an, entdeckt eure Favoriten, wie Nina schon sagte, und feiert eure Lust. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes und bei Instagram.
Wie gesagt, Andrew war ein sehr charmanter junger Mann, sportlich, selbstbewusst und er genoss das Rampenlicht. Und das Rampenlicht genoss halt auch irgendwie ihn. Ne? Also Lehrer beschrieben ihn als lebendig, witzig und manchmal etwas übermütig. Er war wohl auch der bodenständigste der königlichen Kinder, wobei das jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen zu sehen ist, aber auch gleichzeitig der verwöhnteste. Und Psychologen, ich habe das mal so angeguckt, weil es ja auch mal ganz spannend ist, was... Ja, wie seine Kindheit sich vielleicht auch auf seine Psyche auswirkt oder auch später, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und Psychologen würden sagen, er wuchs in einer Welt auf, in der Grenzen verschoben waren. Wenn du nie lernen musstest, dass Handlungen Konsequenzen haben, wenn jeder Fehler von Status, Geld oder Einfluss abgefangen wird, dann entwickelt sich mit der Zeit ein Gefühl von Unantastbarkeit. In der Psychologie nennt man das Verwöhnung durch Macht. Ein Zustand, in dem die äußere Autorität kaum eine Rolle spielt, weil dein Umfeld dich nie korrigieren muss. Und Andrew war nie der zukünftige König, er war der Ersatz, der Jüngere, der Charmantere. Er durfte daher also immer schon mehr als Charles und er musste viel weniger machen als Charles und hatte einfach viel mehr Freiheiten. Naja, und da habe ich mir nur gedacht, vielleicht erklärt das natürlich auch, warum er später so oft das Gefühl hatte, über dem System zu stehen oder zumindest außerhalb davon, beziehungsweise warum er nie Angst hatte vor irgendwelchen Konsequenzen, so wirkt es ja auch, weil er einfach ganz früh gelernt hat, für mich gelten andere Regeln. Und nach der Schule folgte Andrew dann dem Weg seines Vaters. Er tritt 1979 in die Royal Navy ein, beginnt eine Ausbildung in Dartmouth und wird Hubschrauberpilot. Als 1982 der Falklandkrieg ausbricht, fliegt Andrew als Co-Pilot tatsächlich Einsätze über dem Südatlantik. Und für die Öffentlichkeit ist er dann der tapfere Prinz, der kämpft. Und für die Queen natürlich der Sohn, den sie nicht verlieren möchte, ist ja ganz klar. Und als er dann unversehrt zurückkehrt, wird er in der Presse damals als Held gefeiert. Prince of the Skies wurde er genannt. Und wie ich ja schon sagte, Andrew war jetzt schon jemand, der das Rampenlicht auch geliebt hat. Und wenn du dann auch noch so von der Öffentlichkeit gefeiert wirst, tut es natürlich was mit einem, mit seinem Ego. Und die Frauen, muss man ja auch sagen, schwärmten für Andrew. Die Boulevardpresse nannte ihn bald den Randy Andy, den lüsternen Andrew. Und in den 1980er Jahren war Andrew das, was man heute wohl einen Royal Superstar nennen würde. Und er war dann auch noch nicht nur der Randy Andy, sondern der Prince of the Skies. Er war auch der Action Prince. Also er war jung, er war mutig und sehr begehrt. Und das genoss er einfach. Und dann, 5 Jahre später, 1985, beim Pferderennen in Ascot, lernte Andrew Sarah Ferguson kennen, beziehungsweise dort verliebten sie sich, weil kennengelernt hatten sie sich tatsächlich viel früher. Und zwar, das ist ja echt immer so ein Klumpatsch, ne? Die kennen sich aus Kindheitstagen. Mhm. Es ist nämlich belegt, dass Andrew und Sarah Ferguson bereits als Kinder in denselben sozialen Kreisen unterwegs waren. Ihre Väter hatten gemeinsame Interessen, zum Beispiel Polo. Und Fergie selbst sagte mal, sie habe als junges Mädchen Polospiele ihres Vaters verlassen, um mit gleichaltrigen Ausreißern zu spielen, darunter auch Prince Andrew. Der entscheidende Moment ihrer romantischen Bekanntschaft oder Beziehung kam dann eben 1985 und da hatte Prinzess Diana ihre Finger nämlich im Spiel. Sie hat Sarah Ferguson eingeladen zum Royal Ascot, das ist ja so ein Pferderennen. Und bei dieser Gelegenheit gab es ein Mittagessen, bei dem Andrew und Sarah nebeneinander gesetzt wurden. Und Diana hatte, so wird gesagt, arrangiert, dass die beiden sich wieder begegnen. Und dieser Lunch war maßgeblich für den Beginn ihrer Liebesbeziehung. Und es gibt Gerüchte oder wenige Berichte, dass es danach noch so eine Party gab, dass dann alle auf zum Wochenendaufenthalt bei Floors Castle eingeladen wurden und dass dann da der erste romantische Kontakt kam. Kann ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass sie einen schönen Party gemacht haben nach dem Pferderennen und dann sind da die Funken geflogen. Und nur ein Jahr später. oder die Klamotten.
Ja, beides.
Beides. Und ein Jahr später, 1986, heiraten sie in der Westminster Abbey. Und jetzt wieder etwas. Die Queen verleiht ihm den Titel Duke of York. Und das ist derselbe Titel, den auch ihr Vater einst trug, was eine sehr, sehr, sehr große Ehre ist für Prince Andrew, denn die Queen stand ihrem Vater unglaublich nah. Sie hat ihren Vater sehr geliebt und ihr Vater war ihr großes Vorbild. Und ich finde es schon bezeichnend, wenn du dann nicht deinem Erstgeborenen den Titel Duke of York gibst, sondern dann halt Prince Andrew, ne? Könnte auch, ja, bezeichnend sein. Vielleicht war es auch nur Zufall. Prince Andrew bekommt 2 Töchter, Beatrice und Eugenie. Und ja, es war eine herzliche und erfrischend normale Familie. Weil auch Fergie war, und auch wenn man jetzt sich Fotos von ihr anguckt, eine eher laute, lebenslustige, herzliche Person. Und am Anfang war ihre Ehe eigentlich wie in so einem Märchen. Andrew liebte seine Rolle als Vater, das sagte er zumindest, aber er war halt eben selten da, weil er musste natürlich das Königshaus repräsentieren, er hatte Auslandseinsätze, Handelsreisen, er musste für die Navy was machen. Sarah blieb oft allein und dann folgten auch schon bald Schlagzeilen. Also scheinbar hatte er Affären, es gab Schlagzeilen von Fernbeziehungen, Trennung und 1992 kam dann auch das Offizielle aus und 1996 dann die Scheidung. Trotzdem, obwohl es diese Gerüchte gab, dass Prince Andrew Affären hatte, waren die beiden, und auch trotz der Trennung, immer sehr verbunden. Sie wohnten teils weiter zusammen, feierten Geburtstage zusammen und Sarah Ferguson sagte öffentlich später mal, er war der beste Mann, den ich je kannte. Aber auch, wir waren einfach nie zur gleichen Zeit am selben Ort. Und deswegen haben die beiden sich dann getrennt. Eine Sache, die sich bei Prince Andrew nach dieser Trennung nie geändert hat, ist sein Ruf als Partyprinz. Und dieser Partyprinz-Ruf begleitete ihn überall. Prince Andrew liebte nämlich Luxus, Privatjets, teure Hotels. Und er bewegte sich in Kreisen von Milliardären, Prominenten und Models. Tja, und ihr könnt es euch denken, wen er in diesen Kreisen kennengelernt hat. Ende der 1990er Jahre lernte er dort 2 Menschen kennen, die sein Leben verändern sollten. Ghislaine Maxwell, die Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell, über sie haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, und ihren damaligen Partner Jeffrey Epstein, ein New Yorker Finanzier mit schillerndem Ruf. Und Andrew und Ghislaine kannten sich bereits lose aus Studienzeiten, doch eben in den späten 90ern wurde der Kontakt enger und auch mit Epstein. Und die beiden waren dann, ja, so ein Dreier gespannt. Offiziell lernte Andrew Epstein 1999 kennen. Ja, und es folgte eine Freundschaft, die auf den ersten Blick sehr glamourös wirkte. Luxuriöse Partys, Einladungen in Paläste, Aufenthalte in Villen von New York bis Palm Beach. Und Andrew soll über die Jahre wirklich mehrfach in Epsteins Immobilien übernachtet haben, ob das jetzt New York war, Palm Beach oder den US Virgin Islands. Und auch Epstein und Maxwell wurden sogar Gäste in den königlichen Häusern, darunter sogar Sandringham, das ist der private Landsitz der Queen. Und es gibt Berichte, dass Ghislaine Maxwell, also er wird ja auch später die Freundschaft immer so ein bisschen runterspielen, aber das wird Nina ja wahrscheinlich noch gleich erzählen. Aber es gibt Berichte von Ghislaine, dass sie regelmäßig in Buckingham Palace zu Besuch war. Und man sagt sogar, sie war so oft da, dass manche glaubten, sie wohne dort. Und sie kam auch immer zu, ja, ganz komischen Zeiten, also auch späteren Zeiten. Und das war immer ein Zeichen für den Leuten, die auch im Palast gewohnt haben, von einer besonderen Vertrautheit zwischen den beiden. Sie konnte da scheinbar ein- und ausgehen, wie sie wollte und wann sie wollte. Und die drei, Epstein, Maxwell, Andrew, naja, sie wurden zu dem Trio der Elite. Er, der Prinz mit dem königlichen Zugang, sie, die charmante Netzwerkerin und Epstein, der Mann mit Geld und Macht, der scheinbar alle kannte. Und ich habe mir so, ja, ich weiß nicht, Nina, wie es dir geht, ich habe mir mal überlegt, wie stellt man sich denn so eine Freundschaft vor von so drei Supermächtigen, sage ich jetzt mal. Und ja, es war so eine Mischung aus gesellschaftlicher Bekanntschaft, gemeinsam mit Reisen, Einladungen, privaten Besuchen. Und sie bewegten sich halt immer in diesen Überschneidungsfeldern vom Hochadel, Politik, Gesellschaft, Vermögen, internationaler Einfluss. Und Maxwell und Epstein stellten halt eben die Verbindung her zu reichen und mächtigen Menschen. Und Andrew mit seiner Rolle als Prinz, als jemand, der halt so ein bisschen, ja, etwas repräsentiert, nicht nur ein bisschen, sondern etwas repräsentiert, hatte natürlich auch Verpflichtungen in Handel und internationalen Beziehungen. Und so haben die drei sich ja perfekt ergänzt und sind so von Party zu gesellschaftlichem Ereignis gehoppt, sage ich mal. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie vor allem zu dritt einfach auf diesen Get-Together-Partys oder beim, sage ich jetzt mal, beim Schneepolo in St. Moritz, sowas, da waren die wahrscheinlich, oder beim Esket-Pferderennen, dass sie halt einfach auch mega interessant waren für alle. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass alle was mit denen zu tun haben wollten.
Ja, sicher, wie so ein Magnet, ne? Also ich meine, am Ende ziehen die sich ja alle gegenseitig an und hängen dann da so ein Konglomerat an irgendwie einflussreichen Menschen. Das ist natürlich irgendwie dann für alle faszinierend.
Ja, total. Und das hat sie natürlich verbunden und vielleicht auch dieses gemeinsame Bedürfnis nach Bewunderung. Und die bewegten sich halt alle drei in dieser Welt, in der alles möglich war. Es war alles möglich, das muss man sich mal überlegen. Es ist eine Welt, in der kaum jemand Nein sagt und wo du dir auch alles kaufen kannst und alles leisten kannst und alles machen kannst. Und das ist ja für uns so unvorstellbar. Wir kennen ja ganz natürlich, haben wir Grenzen. Und das hatten die drei einfach nicht. Im Jahr 2008 wird Jeffrey Epstein dann erstmals verurteilt, zum ersten Mal, wegen sexueller Nötigung und Prostitution Minderjähriger. Er kommt ins Gefängnis, doch nach nur 13 Monaten ist er wieder frei. Und auch darüber haben wir in unseren Folgen ausführlich gesprochen, dass es einfach ein Witz war damals, dass er so schnell wieder freigekommen ist. Viele haben sich dann damals schon, 2008, von Jeffrey Epstein distanziert, Andrew aber nicht. Zu dieser Zeit gibt es bereits übrigens auch Gerüchte um Andrew, aber dazu kommen wir gleich. 2010, also 2 Jahre nach der Verurteilung, und das muss man sich mal überlegen, wird Andrew fotografiert beim Spazierengehen mit Jeffrey Epstein im Central Park in New York. Jeffrey Epstein war da schon ein verurteilter Sexualstraftäter. Alle haben sich distanziert, Prince Andrew nicht. Er fährt sogar noch dahin, geht mit ihm spazieren, lässt sich mit ihm fotografieren, ja? Und diese Bilder gehen um die Welt. Und Andrew sagte später, er habe Epstein nur besucht, um die Freundschaft zu beenden, was einfach totaler Quatsch ist, weil das Treffen hat mehrere Tage gedauert und Andrew hat sogar bei Epstein im Haus gewohnt. Und ich finde dieses, wir reden ja ganz viel darüber, dass sie keine Grenzen kennen und dass sie keine Konsequenzen kennen. Und allein diese Tatsache, dass Prince Andrew, also ich meine, wie verblödet kann man denn sein, dann dahin fliegt auch noch danach zu seinem Kumpel und so denkt so, ja, er wird schon alles gut gehen und sich auch noch fotografieren lässt. Also da merkst du einfach, dass der überhaupt kein Gefühl hatte für, was ist eigentlich richtig und was ist eigentlich falsch. Und dass er ja scheinbar das, was Jeffrey Epstein getan hat, überhaupt nicht als falsch empfunden hat.
Ja, und ich glaube, da kommt schon ganz krass diese Unantastbarkeit raus, ja, ne, die empfunden haben oder empfinden. Weil wenn du, sagen wir jetzt mal, das Gefühl hast von, mir kann das schaden, dann gehst du mit so einer Person nicht durch den Central Park.
Nein, nein. Und da hat er ja auch noch dem Fotografen zugewunken. Also das ist genau, was du sagst. Und da war ich schon wieder fassungslos. Und nicht nur ich und wir waren fassungslos, sondern natürlich die ganze Welt war fassungslos, als sie diese Bilder gesehen haben. Und dann war erst wieder ein bisschen Ruhe, ein Jahr lang. Weil dann kommt nämlich 2011 der dicke Hammer, und zwar Virginia Giuffre. Sie behauptet 2011, Epstein und Maxwell hätten sie als Minderjährige zur Prostitution gezwungen und dass sie 3-mal mit Prince Andrew geschlafen habe. Er bestreitet das natürlich entschieden, doch dann taucht ein Foto auf. Ihr kennt dieses Foto alle. Prince Andrew lächelt mit Virginia. Sie trägt dieses weiße Top. Maxwell steht hinter ihr. Er hat die Hand um ihre Hüfte gelegt und sie ist offensichtlich noch deutlich jünger als er. Sie ist ja damals gerade mal 17. Und er sagt ja immer, das wird Nina auch noch gleich zu erzählen, über dieses Foto werden wir noch sprechen, dass das ja alles gar nicht so ist, wie es auf diesem Foto scheint. Ihr könnt euch vorstellen, das Bild ging auch um die Welt. Und ich habe mir mal ein paar genauere Details der Veröffentlichung rausgesucht. Das Bild wurde nämlich erstmals 2011 im Februar bei der Mail on Sunday gedruckt. Und es wurde berichtet, dass die Mail on Sunday Virginia Giuffre eine Summe gezahlt habe, um das Foto zu veröffentlichen. Angeblich um die 140.000 US-Dollar. Das hat sie wohl bekommen für das Foto plus zusätzliche Zahlungen für Interviews. Das Foto übrigens ist von 2001 und wie gesagt, Prince Andrew ist zu sehen mit dem Arm um Virginia Giuffres Taille, aufgenommen in Ghislaine Maxwells Wohnhaus in London. Und Virginia erzählt dann auch später, dass das ein Abend war im Club Tramp in London am 10. März 2001 und sie sei mit Andrew, oder sie haben getanzt, er habe ihr einen Drink angeboten und später seien sie zu Maxwells Haus gefahren. Andrew bestreitet das alles. Er sagt, er kann sich nicht daran erinnern, sie jemals getroffen zu haben. Und er hätte auch keine Erinnerung an das Foto. Er hinterfragt auch tatsächlich, ob es echt sei. Virginia Giuffre natürlich sagt, das Foto ist mehr als authentisch. Sie habe das Original 2011 dem FBI übergeben. Und die Öffentlichkeit reagierte natürlich sofort. Also Prince Andrew konnte damals sagen, was er wollte. Die Öffentlichkeit hatte ihre Meinung gebildet und hat reagiert. Und noch in demselben Jahr steht Prince Andrew natürlich massiv unter Druck. Gerade weil dann auch zu der Zeit natürlich wieder die Bilder von dem Epstein-Besuch in New York wieder an die Öffentlichkeit gekommen sind und man einfach Prince Andrew mit einer jungen Frau auf einmal auf dem Foto hatte und auf ein Foto mit Jeffrey Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter. Und der Druck auf ihn war und die Kritik wurde so groß, dass der Prinz im Juli 2011 gezwungen ist, sein Amt als britischer Handelsgesandter niederzulegen. Und offiziell heißt es damals, er wolle mehr Zeit privaten Verpflichtungen sich nehmen, beziehungsweise sich den widmen. Und inoffiziell weiß natürlich jeder, dass der Skandal ihn getroffen hat. 2015, es geht natürlich dann weiter, 4 Jahre später, taucht Prince Andrews Name dann plötzlich wieder auf, in juristischen Dokumenten. In den USA werden Gerichtsdokumente unversiegelt, in denen Virginia Giuffre angibt, Epstein habe sie gezwungen, mit Prince Andrew Sex zu haben. Mehrfach an verschiedenen Orten, in London, New York und auf Epsteins Privatinsel. Prince Andrew bestreitet natürlich alles wieder ganz entschieden. Ein Sprecher des Buckingham Palace erklärte damals, die Vorwürfe seien falsch und ohne Grundlage. Doch natürlich bleibt der Schatten über Prince Andrew und wieder werden alle Fotos rausgeholt und in der Öffentlichkeit verbreitet. In diesen ganzen Jahren zieht Prince Andrew sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Er versucht sich auf seine Rolle als Duke of York zu konzentrieren, nimmt immer noch an offiziellen Terminen teil und begleitet die Queen. Er versucht quasi in London wieder zurück zur Normalität zu kommen, doch in den Medien bleibt er einfach, ja, Randy Andy, der Prinz, der, sag ich jetzt mal, auch Schande über das Königshaus gebracht hat und mit einem Sexualstraftäter abhängt. Und trotzdem finde ich, wenn ich gerade drüber nachdenke, wenn ich sogar drüber spreche, allein die Tatsache, ne, dass diese Bilder rausgekommen sind, er das alles bestritten hat und er einfach weiterhin jahrelang, und es war mir gar nicht bewusst, wie lang das ja diese Zeitabstände waren, jahrelang weiterhin einfach ein ganz normales Leben geführt hat in London, als wäre nichts, weiterhin mit der Queen auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen ist, als wäre nichts, finde ich schon wieder so, ja, da gibt einem schon wieder das Gefühl, so nach dem Motto, für mich gelten die Regeln einfach nicht. Ich stehe über dem Ganzen und ich mache mein Leben einfach weiter. Und dann spitzt sich das Ganze natürlich immer weiter zu. 2019 im Juli wird Jeffrey Epstein erneut verhaftet. Diesmal wegen Menschenhandels und Missbrauch Minderjähriger. Und einen Monat später, auch das wissen wir alle, am 10. August wird er tot in seiner Zelle gefunden. Offiziell Selbstmord, inoffiziell, naja, wir wissen nie, ob wir es wirklich erfahren werden, was hier wirklich passiert ist. Und nur wenige Tage danach veröffentlicht der Buckingham Palace ein kurzes Statement. Prince Andrew sei entsetzt über die jüngsten Enthüllungen und zutiefst betroffen von dem Tod Epsteins. Und so nach dem Motto, ja, ich habe das alles gar nicht gewusst und ich bin total erschüttert. Wie konnte ein Freund von mir so etwas tun, was natürlich totaler Quatsch ist und auch die Öffentlichkeit nimmt ihm das einfach nicht mehr ab. Keiner glaubt ihm das, dass er es nicht gewusst hat, was Epstein gemacht hat und dass er da tatsächlich noch von überrascht worden ist. Und so beschließt Andrew etwas zu tun, was Geschichte schreiben wird. Und Nina lacht schon, weil ich muss es auch schon fast herzlich grinsen dabei, weil dieses Interview ist eine Farce. Aber Andrew sitzt am 16. November 2019 vor den Kameras der BBC. in einem Interview, das wirklich in die Fernsehgeschichte eingehen wird. Es wird sogar ein Film, wurde sogar darüber gedreht. Er will endlich Klarheit schaffen, das sagt er. Und er will endlich seine Version erzählen. Hat er das geschafft, Lina?
Nein, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man wirklich nur noch drüber lachen. Ja. Es ist genau, wie du gerade schon sagst, Friedi, genau das Jahr, wo eben Epstein starb und alle warten auf dieses Interview und denken sich so, okay, krass, was kommt da jetzt? Und um das mal vorwegzunehmen, genau das, was dann passiert, geht sofort in die Geschichte ein, aber als peinlich und katastrophal. Unter anderem, weil Andrew halt eben während der gesamten 49 Minuten dieses Interviews praktisch gar keine Empathie für die Opfer zeigt. Alleine das ist ja schon, selbst wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du warst nicht involviert oder du hast damit nichts zu tun, dann ist es trotzdem vielleicht eine ganz gute Idee, etwas empathischer zu sein. Mhm. Aber gut, welche Berater er da vorher hatte, I don't know. Er ist kritischen Fragen ausgewichen, er hat sich in Widersprüche verstrickt, er hat ganz unglaubwürdige Alibis gegeben, ganz schlimme Körpersprache, die wurde danach natürlich dann auch irgendwie analysiert. Und Experten sagen, dass seine Handfläche, also der hat immer seine Handfläche irgendwie so gezeigt und das ist ein Zeichen von Lügen tatsächlich bei der Körpersprache. Um aber da einmal den Inhalt auch so ein bisschen wiederzugeben, also diese 49 Minuten könnt ihr euch ja vorstellen, ist relativ viel und lang, aber er gibt halt eben in diesem Interview zu, dass er Epstein persönlich gekannt habe und beschreibt aber dann rückblickend die Freundschaft als sehr unklug und als eine Fehleinschätzung und sagt dann im nächsten Zug, dass die Folgen dieser Verbindung seine seelische Gesundheit beeinträchtigt hätten. Wo ich mir so denke, Dude, hier geht's nicht um dich tatsächlich. Mhm. Und, ne, also hier geht's um viel, viel Schlimmeres. So. Er sagt dann, er habe Epstein besucht, um ihm wegen seiner Verurteilung 2008 Vorwürfe zu machen. Das ist das, was Friedi eben auch schon erzählt hat, wo die da im Central Park gesehen wurden. Und da er nicht wolle, dass die Öffentlichkeit sieht, dass sie weiterhin gemeinsam verkehren. Also er wollte es einfach beenden, sozusagen. Andrew bestreitet dann kategorisch, jemals Sex mit Virginia Giuffre, damals hieß sie noch Roberts, gehabt zu haben. Er behauptet dann auch, er könne sich nicht daran erinnern, sie jemals getroffen zu haben. Auch die Entstehung dieses Fotos, was Friedi eben schon so gut beschrieben hat, das ihn eben Arm in Arm mit dieser Frau zeigt, das läge außerhalb seines Erinnerungsvermögens. Er könne sich daran einfach nicht erinnern, sagt er. Das ist so absurd, dass du dir eigentlich nur in den Kopf packen kannst. Er spricht dann auch so Details an, weil Virginia hat sowas erzählt, wie dass sie ihn immer als sehr stark schwitzend wahrgenommen habe. Also ne, sie hat so ein bisschen durch die Details natürlich einfach ja verstärken wollen, wie nah die sich gekommen sind und dass das wirklich stimmt und so. Und er hat dann halt eben gesagt, das könne gar nicht stimmen, weil zu der Zeit habe er aufgrund seiner Erkrankung, die er sich im Krieg zugezogen hat, nicht schwitzen können. Ah. So, und dann denkst du dir so, okay, das kann doch alles nicht wahr sein. Er sagt dann auch, dass er sich niemals ohne Anzug und Krawatte in der Öffentlichkeit zeigen würde, was dann auch entgegen der Schilderung von Virginia sein würde. Er versucht, sein Alibi zu stützen, indem er sagt, er habe am Tag des angeblichen Treffens mit Virginia seine Tochter Beatrice zum Pizza Express in Woking, das ist ein Ortsteil in England, in der Nähe von London, und sei den ganzen Abend zu Hause geblieben. So, und er beklagt dann immer wieder, auch während der ganzen Zeit, dass sein Image und seine Reputation durch die Anschuldigungen zerstört wurden, obwohl er wirklich gar keine Schuld auf sich zu laden habe. Und du sitzt da oder man sitzt da während des Interviews. Ich glaube auch, dass die Interviewerin, eine sehr renommierte Journalistin der BBC, die muss sich vergessen haben innerlich. Also das kann ich mir gar nicht anders erklären, weil der sitzt da einfach, hat so lowe Argumente, ne? Also wenn man das hört, da ist man ja einfach nur fassungslos und du denkst dir so, ey, also auf so ein Interview hättest du dich auch anders vorbereiten können. Und am Ende ist genau das auch der Fall, dass irgendwie der Versuch, also dieses, ja, es wirkt so und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es eigentlich irgendwie so der sehr klägliche Versuch ist, sein Image zu retten, statt sich ernsthaft mit all dem auseinanderzusetzen.
Und vor allem, was du gerade auch meintest, ganz am Anfang, dieses, er zeigt ja keine Reue für die Opfer, ne?
Mhm. Keine Empathie, meinst du,
ne? Oder keine Empathie, genau. Mhm. Das ist ja auch so Wahnsinn, weil auch selbst wenn es gestimmt hätte oder stimmen würde, dass er mit dem allen nichts zu tun hat, gerade dann, ist das, was den Opfern ja passiert, das ist ja so schlimm.
Ja.
Da gibt es ja eine Regung und dann zeigt man ja auch eine Regung und dann zeigt man auch Empathie, ja, oder eine gewisse, dass man geschockt ist oder fassungslos ist.
Natürlich, natürlich.
Das war ja alles nicht.
Nee, und stattdessen im Gegenteil fängt er ja die ganze Zeit an, von sich zu reden und wie schlimm alles für ihn sei und so. Und ich finde, das, alleine das ist schon mit einem bisschen gesunden Menschenverstand, hätte man da selber drauf kommen können, während man das laut ausspricht, finde ich. Aber gut, genauso ist dann natürlich auch das Echo in der Öffentlichkeit und auch in den Medien. Das Vertrauen in ihn und die königliche Familie sinkt halt auf den Tiefpunkt, tiefer geht's eigentlich gar nicht. Und unmittelbar nach diesem Interview hat er sich dann auch wirklich aus allen öffentlichen Ämtern zurückgezogen. Also nicht nur das, was Friedi eben schon sagte, was ihm entzogen wurde, sondern am Ende Titel weg, alles weg. Da mussten dann eben Konsequenzen gezogen werden. Dass dieses Interview in die Geschichte eingeht, war da schon klar. Aber ja, es wäre nicht die Zeit von allen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Netflix, wenn daraus nicht auch ein Film dann entstehen würde. Dieser Film trägt den Titel Scoop, ein royales Interview, wurde wie gesagt von Netflix produziert und erzählt die Geschichte hinter diesem berüchtigten BBC-Interview. Gillian Anderson, die kennen wir, glaube ich, noch alle aus Akte X. Und Rufus Sewell, der spielt Prince Andrew, die sind eben die beiden Hauptrollen und der Film konzentriert sich vor allem auf die Vorbereitung und Durchführung des Interviews, also aus der journalistischen Sicht, sowie die Zeit unmittelbar danach. Er zeigt, wie Andrew im Interview versucht, die schweren Vorwürfe seiner Verbindung zu Epstein und den sexuellen Missbrauchsvorwürfen zu entkräften und die bekanntesten und umstrittensten Aussagen aus diesem Originalinterview werden nachgestellt. Im Mittelpunkt steht dann natürlich auch der mediale und öffentliche Aufschrei nach dem Interview, also alles katastrophal und desaströs und diese Rufschädigung, die damit einherging und zeigt auch so ein bisschen die Spannung innerhalb des britischen Königshauses, ne, die Rolle der Presse, das königliche Umfeld und die Folgen für Andrew. Also ich habe den Film selber noch nicht gesehen, werde ihn mir aber angucken, weil das klingt doch auch nicht nur spannend, sondern auch amüsant, also amüsant in Anführungsstrichen, dass man einfach Absolut. Da sitzt und einfach nur denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wirklich? Also es ist schon fast absurd. Ich habe es ja eben schon gesagt, er hat danach eben alle seine Titel verloren und war quasi kein offizieller Prinz mehr. 2022 hat er dann, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht oder mehrere, hat er mit Virginia Giuffre eine außergerichtliche Einigung herbeigeführt, nachdem sie ihn 2021 verklagt hatte wegen sexuellen Missbrauchs. Er hat keine Schuld eingestanden in dieser außergerichtlichen Einigung, aber eine hohe Schadensersatzzahlung in unbekannter Höhe geleistet. Und da war schon so ein bisschen so, dass man so dachte, warum macht er das, wenn er nichts damit zu tun hat? Aber seine Sprecher begründeten halt, er wollte einfach, dass das aufhört. Und 2024 hat dann das FBI die Ermittlungen gegen Andrew offiziell eingestellt, was aber nicht bedeutet, dass er nicht weiterhin im Zentrum eines der größten Skandale der letzten Jahrzehnte eigentlich liegt. Ne? Und es kommt, wie wir es ja eben im Intro auch schon gesagt haben, immer wieder auch hoch. Also ist es mal Ruhe, dann wird es ein bisschen ruhiger um ihn und auf einmal kommt wieder was Neues. Und das ist eben auch der Anlass, warum wir uns jetzt entschieden haben, diese Folge zu machen. Denn es gibt ein neues Buch. Und dieses Buch heißt Blue Butterfly, auf Deutsch Blauer Schmetterling. Und darin geht es eben um diesen ganzen Kosmos, diesen Epstein-Kosmos, wozu Andrew natürlich auch gehört. Und Experten vermuten schon, dass er zittern wird, denn es zeigt, dass A, noch längst nicht alles an die Öffentlichkeit gekommen ist und B, die Connection von Epstein und Andrew ein Fass ohne Boden sein muss. Es ist ein Enthüllungsbuch. Die Autorin heißt Sarah McCarthy und es erscheint jetzt im November 2025 und ja, beleuchtet nochmal wirklich das komplette Umfeld, ne, eigentlich von Epstein. Dabei erzählt es unter anderem die Geschichte von Juliette Bryant. Sie gibt selbst an, dass sie Opfer dieses Epstein-Kosmos wurde. Sie hat 2019 gemeinsam mit anderen Frauen eine Klage gegen Epstein eingereicht. Und ihr Tagebuch, was sie jahrelang geführt hat, ist namensgebend für dieses neue Buch jetzt, weil sie hatte ihr Tagebuch, wo sie früher alles eingetragen hat, war rosa mit einem blauen Schmetterling drauf. Und da hat sie eigentlich im Prinzip die Verbindung der beteiligten Personen dokumentiert. Und sie galt selbst als Rekrutinnen von Epstein. Also er hat all seine Opfer sozusagen als Rekrutinnen bezeichnet. So nennt sie sich selbst auch in dem Buch. Es gab nie ein persönliches Treffen von ihr und Prince Andrew, sagt sie. Aber der Name taucht mehrfach eben in all den Ermittlungen, in all den Akten und auch eben in ihrem Buch auf. Sie beschreibt, wie sie als damals 20-Jährige, das war 2002 ungefähr, während einer Afrika-Reise von Epstein rekrutiert wurde. Da waren auch unter anderem wohl Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker dabei. Sie wurde mit der falschen Hoffnung auf einen Vertrag mit Victoria's Secret in das Netz des Pädophilen und Menschenhändlers gelockt, sagt sie. Nach der Entfernung aus ihrem Heimatland wurde sie sofort entführt und missbraucht, unter anderem auf Epsteins Privatinsel, was sie in große Gefahr brachte. All das beschreibt sie in diesem Buch. Und das zeigt so ein bisschen, also im Prinzip schließt sich da ja immer wieder der Kreis, weil Frauen, die gesprochen haben oder irgendwie auch nur ansatzweise sich zu Wort gemeldet haben, ähnliche Abläufe beschreiben. Ne?
Komplett. Und noch immer wieder die ähnlichen Männer. Es fallen immer wieder und immer wieder die gleichen Namen, ne?
Ganz genau. Ganz genau. Und jetzt kommt auch noch ein Name ins Spiel, den ich äußerst interessant fand, über den wir nämlich auch schon Folgen gemacht haben. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Es beleuchtet, also dieses Buch Blauer Schmetterling beleuchtet auch die Verbindung von Andrew zu einem weiteren verurteilten Sexualstraftäter, nämlich Peter Nygaard. Nee. Dieser Mann wurde 2024 zu einer Haftstrafe verurteilt. Da erzähle ich aber gleich noch mehr drauf, weil der ist nämlich auch in dem Sinne äußerst spannend. Nochmal zu dem Buch. Es verspricht weitere Informationen auch über Virginia Giuffre, die ja auch eben sich öffentlich ausgesprochen hat und 2025, also in diesem Jahr, verstorben ist. Wo ich ja auch immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, irgendwie das Gefühl habe, das kann nicht einfach, ne? Ja. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Genau, haben wir auch eine Folge komisch. Zu.
Mhm, ja. Richtig. insgesamt kann man sagen, hier geht es halt eben über einzelne Missbrauchsfälle hinaus und es zeigt und dieses Buch verdeutlicht einfach nochmal umso mehr, dass ja diese Verbindung der geheimen Machtelite irgendwie, die von Epstein halt eben gefördert wurden, tiefer, glaube ich, gehen, als wir alle uns irgendwie nur vorstellen können. Dabei nennt die Autorin halt immer wieder auch Beispiele und so. Und wichtig ist hier zu sagen, und das habe ich ja eben im Intro auch schon gesagt, es ist nicht das erste Buch, ne, was über diese ganze Thematik, sag ich jetzt mal, irgendwie rausgebracht wird. Es gibt ein weiteres Buch, was auch in diesem Jahr, ich meine, es war im August, kam das an die Öffentlichkeit, beziehungsweise wurde es in England auf jeden Fall veröffentlicht. Das heißt, entitled The Rise and Fall of the House of York. Also im Prinzip schon gemünzt auf das britische Königshaus. Da geht es um, auf 450 Seiten geht es um Andrews Sexskandale, um den Machtmissbrauch und eben auch die langjährige Beziehung zu Epstein und Ghislaine Maxwell. Der Autor Andrew Loney ist ein promovierter Historiker und Mitglied der Royal Historical Society, also der kennt sich damit aus und der hat da wirklich die Abgründe zusammengetragen. Es ist von Drogenmissbrauch die Rede, von Sexorgien mit minderjährigen Mädchen. Ehemalige Angestellte berichten von Dessous in Andrews Zimmer, von prall gefüllten Umschlägen, die Prostituierten für verrichtete Dienste übergeben werden mussten. Also der geht da wirklich auch nochmal richtig krass ins Detail und er zeichnet, also der Autor zeichnet so ein bisschen das Bild eines Sexmonsters, ne? Eigentlich, das angeblich mit mehr als 1000 Frauen geschlafen haben soll.
What?
Aha. Randy Andy kommt nicht von irgendwo, glaube ich, der Spitzname. Auch Epstein wird zitiert. Andrew, so soll er behauptet haben, sei das perverseste Tier hier im Schlafzimmer. Er macht Dinge, die sogar mir zu abartig sind und ich bin der König der Perversen. Das musst du dir mal überlegen. Wenn Jeffrey Epstein das über Andrew wirklich gesagt hat, dann ist das schon doll, um es nochmal gelinde auszudrücken. Also wenn irgendwie so ein Typ wie Epstein das über dich sagt, ja, pff, also...
Weißt du, an wen Prinz Andrew mich gerade auch ein bisschen erinnert?
An wen?
An Marius Borg-Heuby von Norwegen.
Ja, ja, ja.
So, ich glaube, das sind Menschen, Prinzen, die nicht direkt in der Thronfolge sind, also Marius Borg-Heuby ja gar nicht, aber die halt mit diesen Privilegien aufwachsen, aber ohne die große Verantwortung. Und die können machen, was sie, oder die machen einfach, was sie wollen. Da wird keine Grenzen gesetzt. Wer sagt dem auch, einem Prinzen, also angenommen, du bist jetzt der Angestellte und dann sagt er jetzt, besorg mir das und das, dann sagst du doch nicht nein.
Ja, richtig.
Keiner sagt nein zu dir.
Ja, ist heftig, ne? Ja. Es ist erschreckend, weil man irgendwie immer wieder denkt, das kann doch eigentlich nicht sein und doch, es kann sein, man merkt es ja jetzt, ne? Und selbst wenn jetzt irgendwie vielleicht einige Dinge irgendwie nicht stimmen sollten, jetzt nur mal hypothetisch, dann ist es trotzdem irgendwie klar, es kann ja nicht sein, dass es diverse Bücher darüber gibt, immer wieder Leute ein und dieselben Geschichten erzählen. Also weißt du, das ist... Und dann setzt du dich dahin und sagst einfach nur, wie schlimm die Folgen für dich sind in diesem BBC-Interview. Das ist halt, macht es halt nur noch unbegreiflicher eigentlich. Ne?
Merkst du einfach, was das für ein Mensch ist, dass der überhaupt keine Ahnung hat. Dass der keine Ahnung... Also, dass der einfach glaubt, ich stehe über allem, ich bin unantastbar, mir kann überhaupt nichts passieren. Ich mache jetzt dieses Interview hier, erzähl das, die werden mir das schon glauben.
Ja.
Ich fliege jetzt nach New York, ich treffe jetzt einen alten Kumpi, Jeffrey Epstein. Ja, der wurde zwar verurteilt, aber der ist ja wieder freigesprochen worden. Und dann lassen wir uns halt zusammen ablichten. Ja? Also, dass er wirklich ernsthaft gedacht hat, dass er damit davonkommt, zeigt ja einfach, in welcher Parallelwelt er lebt.
Ja, komplett, komplett, komplett. Deswegen, also dieses Buch, es klingt sehr spannend, finde ich, zeigt halt eben, also da ist nochmal mehr der Fokus auf Andrew im Vergleich zu diesem blauen Schmetterling, wo es da eher auf das, ja, auf die betroffenen Frauen natürlich geht. Aber es zeigt eigentlich doch auch beides, inwieweit dieser Mensch, Prince Andrew, sich einfach bewegt hat und die Frauen irgendwie ausgenutzt und ja sexuell übergriffig wurde. Dementsprechend, auch das ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn man das aus Palastsicht sieht. Ne? Natürlich nicht schön, das will man nicht. Und ich bin gespannt tatsächlich, ob da noch irgendwie Folgen aufkommen werden. Und welche Konsequenzen gezogen werden.
Aber es läuft gerade kein Verfahren gegen ihn, ne? Also kann denn irgendwas...
Mm-mm.
Also er kann nicht mit der Justiz irgendwie belangt werden.
Nee, das Ding ist ja halt, dass das FBI ja die Ermittlungen gegen Andrew eingestellt hat erstmal. Er aber immer wieder, und da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auch immer wieder natürlich wird er Thema, weil wieder Details aus diesen Epstein-Files auch an die Öffentlichkeit geraten und immer wieder kommt sein Name irgendwie hoch. Aber ich glaube gerade de facto gibt es nichts, was gegen ihn läuft, wo er irgendwie belangt werden für könnte. Und das ist halt so frustrierend, ne, weil du denkst dir irgendwie, okay, all das, was man so sieht und was man hört und so, es kann doch nicht sein, dass da gar keine Strafe irgendwie im Raum steht. Aber ja, viele Dinge natürlich auch schon verjährt, ne. Die einzige Person, ja eigentlich muss man schon fast sagen, die wirklich sich getraut hat, öffentlich sich zu wehren, ist nun mal tot. Ne? Macht's alles nicht leichter. Aber kommen wir nochmal kurz auf Peter Neiger zu sprechen. Den habe ich ja eben schon erwähnt. Hört da gerne mal in die Folgen 19 und 126 rein. Das ist richtig krass. Also es war mitunter eine unserer ersten Folgen von diesem Podcast, dass wir da über Peter Neiger gesprochen haben. Dieser Mann wurde wegen sexueller Übergriffe, die zwischen 1980 und 2005 stattgefunden haben sollen, im Herbst eben, wie ich schon sagte, 2024 zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Und auch er war offenbar Teil dieses Missbrauchnetzwerks. Peter Neigert kommt oder beziehungsweise ist ein finnisch-kanadischer Modeunternehmer und der spielt eine super wichtige Rolle in diesem ganzen Kontext jetzt. Der ist eine weitere prominente Persönlichkeit. Da gibt es genau die gleichen Vorwürfe wie bei Epstein, also eben sexueller Missbrauch und Menschenhandel. Denn ähnlich wie Epstein soll Neigert über Jahrzehnte Frauen, darunter Minderjährige, unter Drogen gesetzt haben, vergewaltigt haben und erpresst haben. Und
war Neigert nicht die Geschichte, wo er ein Zimmer hatte mit einem Bett und dann ein Mädel dazu eingeladen hat und dann die Tür zugemacht hat und die abgeschlossen, und die war verschlossen und du konntest von innen die Tür nicht aufmachen, ne?
Genau.
Und die tagelang da drin festgehalten und vergewaltigt und so, ne?
Ja, oh, und boah, genau das.
Gruseliger Scheiß, echt.
Ja, ganz fürchterlich. Und ich finde auch, also ich weiß, man soll jetzt nicht auf die Optik schließen, aber ich finde, der sieht auch schon so gruselig aus. Ich weiß noch, dass ich das damals auch dachte. Und dieser Typ, dadurch, dass er natürlich in der Mode sich bewegt hat, hatte der natürlich auch krasse Kontakte und hat den jungen Mädchen halt eben Modelverträge und sowas versprochen und hat da einfach ganz klassisch wieder mal absolut seine Macht missbraucht, ne? Und Prince Andrew wird jetzt mehrfach mit eben diesem Mann in Verbindung gebracht. So soll Andrew diesen Peter Neigert mindestens zweimal auf dessen Anwesen auf den Bahamas besucht haben. Einmal sogar im Jahr 2000 zusammen mit seiner damaligen Frau Sarah Ferguson. Diese Besuche erfolgten kurz nachdem Neigert wegen den Vorwürfen sexueller Belästigung außergerichtlich schon Vergleiche bestritten hatte. Also da wieder ähnlich wie mit Epstein, man wusste es, es gab eben diese Vorwürfe und der Typ, also Andrew, hat nichts Besseres zu tun, als irgendwie auf die Bahamas zu fliegen und mit dem abzuhängen.
Mit seiner Frau.
Ja, genau, richtig. Fergie wird gleich auch nochmal spannend in dem ganzen Kontext. Andrew soll außerdem auf Neigerts Luxusresort, Neigert Cay, eben unterwegs gewesen sein und da irgendwie die Verwöhnpartys gefeiert haben mit minderjährigen Mädchen, wo eben auch häufig Drogen und Alkohol im Spiel waren.
Ich gucke mir gerade übrigens auch die ganze Zeit ein Bild von Peter Neigert an. Er lächelt mich die ganze Zeit so fies an, dieser alte Lüstling. Es ist so ekelhaft.
Ja. Also ich finde, weißt du, auch da im Prinzip ist es same, same, but different. Es ist einfach nur ein anderer Mann, der da jetzt noch mit drin ist. Aber am Ende sind die Taten und das, was da im Raum steht, genau das wie mit Epstein auch. Und es zeigt einfach nur wieder und es verstärkt natürlich jetzt auch den Druck auf Andrew, da er jetzt mit zwei verurteilten und angeklagten Persönlichkeiten irgendwie in Kontakt gebracht wird. Ne?
Ja. Und man muss sich, also es gibt ja auch Menschen, die an dieser Verschwörungstheorie glauben, dass die Elite der Welt ja alles kontrolliert, sage ich mal, uns kontrolliert und ja auch dieses ganze Thema Blut von Babys trinken und Kinder vergewaltigen und so weiter. Und ich muss sagen, diese Verschwörungstheorien, die werden, sind natürlich immer sehr, sehr, sehr wild, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche prominentes Blut von Kindern trinken. Aber ich verstehe halt auch immer mehr, woher das kommt. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass die Elite, und das sieht man ja jetzt auch, die Elite, die ganz viel kontrollieren, die super reich sind, die sind da oben, die schweben da oben irgendwie rum und meinen, machen zu können, was sie wollen. Frauen zu missbrauchen, Frauen zu entführen, zu vergewaltigen. Und wie riesig dieses Netzwerk ist, das finde ich so krass.
Ja,
das ist ja nicht, dass das einfach alles zusammenhängt und dann nimmst du noch den P. Diddy dazu, ja, dann hast du was in der Modewelt, dann hast du was in der Finanzwelt, dann hast du was bei den Royals, in der Musikindustrie, ist es ja überall.
Ja, ist heftig, ne? Ich finde es auch ganz erschreckend, wie das alles miteinander irgendwie zusammenhängt und wo dann doch immer wieder so Schnittpunkte auch aufkommen irgendwie, ne? Schlimm finde ich da, und das hat mich so frustriert während der Vorbereitung auch schon, dass ich immer so dachte, das kann doch nicht sein, das ist so offensichtlich und wie viele Beweise soll es noch geben, dass die irgendwie alle miteinander verknüpft sind und so wenig aber dann doch passiert, verhältnismäßig, ne? Also ich finde, wenn man dann jetzt, und jetzt kam nämlich auch raus, und wenn man einfach nur mal Prince Andrew googelt, da kommen immer wieder so in so wöchentlichen Abständen immer wieder Neuigkeiten. Allein das zeigt ja schon, wie viel da irgendwie noch unter der Oberfläche ist und was potenziell noch rauskommen könnte. Eben natürlich auch durch diese Epstein-Files, die ich ja eben schon erwähnt habe, die jetzt im Zuge dessen mit den ganzen Ermittlungen, da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht. Da kommen natürlich auch immer weitere Details raus. So ist jetzt aber auch bekannt, beziehungsweise aufgetaucht, eine E-Mail von Andrew an Epstein. Und diese, oder mehrere E-Mails, und die zeigen, dass Andrew im Februar, also in der Zeit, wo er dann später im BBC-Interview ja gesagt hat, dass er da schon längst den Kontakt zu Epstein abgebrochen hätte, dass er da aber eben Epstein oder beziehungsweise dass dieser Kontakt gar nicht abgebrochen sein konnte, denn er hat wortwörtlich geschrieben, keep in close touch and we'll play some more soon, also auf Deutsch, wir bleiben in engem Kontakt und werden bald wieder spielen. Was auch immer er mit Spielen meint, ich kriege Gänsehaut, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Aber Tatsache ist halt eben, dass nicht nur diese Nachricht absolut eklig klingt, sondern vielmehr, dass auch natürlich, dass das Andrews Aussagen widerspricht, dass er halt eben den Kontakt schon viel früher eigentlich angeblich beendet hat, ne? Und genau diese E-Mails werden jetzt gerade in diesem ganzen Verfahren veröffentlicht. Es gibt da irgendwie noch so ein britisches Verfahren von der Finanzaufsichtsbehörde, weil der Barclays-Chef, also so ein Kreditinstitut, auch mit Epstein in Verbindung gebracht wird und so. Also das sind dann wieder andere Namen, andere Themen, andere Fälle, sag ich mal. Aber trotzdem sind die alle miteinander verbunden. Na, und
das wird dem so auf die Füße fallen irgendwann. Ja. Also ich hoffe, dass sie irgendwann den Sack zumachen können. Das ist ja Wahnsinn.
Ist krass, ne? Und man denkt immer so, boah, ist das jetzt irgendwie, also während der Recherche habe ich mich das gefragt, ist das jetzt was Neues oder ist das wieder was Altes? Weil irgendwie kann man gar nicht glauben, dass da immer wieder was hochkommt, ne? Und immer wieder Neues. Also es reicht ja eigentlich schon, das, was man da irgendwie hat. Aber es ist tatsächlich so, dass da immer wieder neue Details ans Licht kommen. Genauso auch Fluglisten, die jetzt weiterhin aufhören. Also wir haben ja schon so oft über diesen Lolita-Express von Jeffrey Epstein gesprochen. Und auch da ist Andrew halt eben namentlich drauf erwähnt, dass er halt eben im Mai 2000 beispielsweise als Passagier in diesem Privatjet genannt wird, zusammen mit Epstein und Ghislaine. Ja, und es gibt auch Dokumente mit Hinweisen auf Finanztransaktionen. Darunter gibt es Zahlungen für Massagen für eine Person namens Andrew. Ja, also würde mich jetzt wundern,
wenn es ein anderer Andrew wäre. Alles für Massagen deklariert.
Na ja, klar. Genau. Ja.
Na klar.
Und es werden auch weitere persönliche oder prominente Persönlichkeiten genannt, unter anderem zum Beispiel auch Elon Musk. Dass der da jetzt irgendwie mit verkehrt, wundert mich ehrlich gesagt nicht, meine persönliche Meinung. Aber da gibt es noch keine Vorwürfe oder so, da sind jetzt erstmal nur die Namen im Umlauf. Das können wir natürlich weiterhin mal beobachten.
Dass er auf irgendwelchen Listen aufgetaucht ist.
Ja, auf irgendwelchen Partys, und so. genau. Und irgendwie
also da muss ich auch dazu sagen, das wundert mich jetzt auch nicht so. Heidi Klum ist ja auch irgendwo mal aufgetaucht.
Ja.
Ne?
Von und Naomi Campbell und so. Ja.
Ich meine, Elon Musk ist halt auch einfach der reichste Mann der Welt. Und er war damals, gehörte auch schon zu den reichsten Menschen der Welt. Und so viele von diesen reich, super, super, super Reichen gibt es halt auch nicht. Und die kennen sich halt alle.
Alle untereinander,
das ist ja ein Kumpel. Das ist ja ein Bekanntenkreis.
Absolut.
Und die verkehren alle auf den Partys. Und ich glaube, die sehen immer wieder die gleichen Nasen, immer wieder die gleichen Gesichter. Und ich wundere das dann nicht, dass dann auch mal so ein Elon Musk auftaucht und mal auf so einer Party war. Ich werde immer sehr, sehr hellhörig, wenn sie halt irgendwie in diesem Lolita-Express waren oder wenn sie halt auf der Insel von ihm waren, ne?
Mhm. Total. Weil auch selbst, jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Menschen, die damit erwähnt werden, alle nichts mit diesen schrecklichen Taten zu tun haben, sondern einfach nur, in Anführungsstrichen, auf diesen ausufernden wilden Partys waren. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass man, wenn man vor Ort war, nichts, wirklich gar nichts davon mitbekommen hat. Dass da zumindest minderjährige Mädels unterwegs waren, dass die Alkohol bekommen haben, irgendwie Drogen genommen. Klar, es war eine andere Zeit vielleicht auch, dass man das damals vielleicht irgendwie und natürlich in den Kreisen noch viel weniger in Frage stellt, als wir es vielleicht tun würden. Aber trotzdem denke ich mir immer so, ey, mit gesundem Menschenverstand hast du auch damals gedacht, dass da irgendwas vielleicht nicht ganz richtig läuft.
Ich glaube, da waren sehr junge Frauen und dann hat man sich vielleicht gefragt, so, boah, die sieht aber schon jung aus, ne, so. Mhm. Ja, wird schon 18 sein. 100% irgendwie so. Und dann so irgendwann später werden sie dann in irgendwelche Räume geführt. Muss man ja vielleicht nicht unbedingt mitbekommen oder alle sind so betrunken und so drauf, dass man es dann auch nicht so richtig registriert und sich nicht wirklich viel dabei denkt. Also ich glaube, man kann das schon ganz gut vertuschen auf diesen Partys. Ich meine, bei den PDD-Partys war das ja auch so.
Mhm.
Die Freak-Offs hat ja auch nicht jeder mitbekommen.
Ich finde das so krass, wie viele Parallelen es immer wieder bei diesen ganzen Fällen gibt. Ne? Und am Ende zeigt sich ja eigentlich nur, dass die sich gegenseitig alle verteidigen und den Arsch irgendwie retten und aber auch ihren eigenen Arsch retten wollen. Aber dass da so viele Abhängigkeiten in diesen machtvollen Netzwerken sind, ne? Also, dass die da irgendwie alle voneinander profitieren und dementsprechend alle nur ihre Nutzen daraus ziehen. Genauso, das habe ich ja gerade eben schon angekündigt, dass auch sie nochmal ins Spiel kommen wird. Sarah Ferguson, also die Ex-Frau von Andrew, auch die sorgt jetzt aktuell wieder ein bisschen für Aufregung, weil es gibt Berichte, dass sie ihn, also Epstein, als großartigen Freund bezeichnet hat. Und das, obwohl er da schon eben, ja, in der Öffentlichkeit stand, eben wegen all dieser Taten. Das war um die 2011, da war er schon verurteilt. Und damals ging es um ihre Schulden. Da hat sie wohl zu ihm geschrieben, wie kann ich dir jemals genug danken? Du bist wahrlich ein großartiger Freund. Und eines Tages werde ich es dir zurückgeben. Und erst als dann das öffentlich bekannt wurde, hat sie zurückgerudert. Hat dann irgendwie ja öffentlich bedauert, dass sie irgendwie Kontakt mit ihm hatte und hat sich dann aber nochmal an Epstein gewandt, weil sie hat sich ja sozusagen in der Öffentlichkeit dann gegen ihn ausgesprochen und hat dann sich doch nochmal an ihn gewandt und wollte sozusagen das rückgängig machen, dass sie da irgendwie öffentlich sich von ihm distanziert hat. Also alles irgendwie etwas weird. Und dann hat ein Pressesprecher von ihr gesagt, die Herzogin hat ihr Bedauern und ihre Verbindung zu Epstein vor vielen Jahren zum Ausdruck gebracht. Und wie schon immer gilt ihr Mitgefühl in erster Linie den Opfern. Wie viele andere Menschen ist auch sie auf seine Lügen hereingefallen. Ne, also da hat sie dann wieder versucht, das irgendwie richtig zu biegen. Genau. Das Ding ist aber, dass das natürlich nicht gut ankommt. Die hat natürlich auch viele Schirmherrschaften und sowas alles. Und jetzt hat zum Beispiel ganz aktuell ein Kinderhospiz, Julie's House heißt das, sie als Schirmherrin entlassen. Da gibt es ein Statement der Organisation, das liegt der Daily Mail vor, und die sagen halt eben, nach den Informationen, wie dieses Wochenende über die Korrespondenz der Herzogin von York mit Jeffrey Epstein bekannt wurden, hat Julie's House entschieden, dass es unangemessen wäre, wenn sie weiterhin als Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation tätig wäre. Ich finde das gut, ne, dass man da dann auch die Konsequenzen zieht, weil offenbar hat diese Frau ja auch davon profitiert.
So, er hat ja scheinbar ihre Schulden bezahlt, hat ihr Geld gegeben.
Dann hat sie zurückgerudert, sich gegen ihn gewandt, als das öffentlich wurde. Aber um dann sozusagen nicht seine Gunst zu verlieren, hat sie dann doch nochmal Kontakt zu ihm aufgenommen, das irgendwie bedauert.
Und hat dann gesagt, ich sag das in der Öffentlichkeit, aber unter uns, du weißt ja, ne, wir sind hier Best Buddies und ich werde dir auf ewig dankbar sein. Ich finde es auch, also sie wird ja auch auf seinen Partys gewesen sein und auch mitbekommen haben, dass da junge Mädels rumhüpfen, ne?
Ja.
Wie geht das, wenn du selber zwei Töchter hast? Mhm. Weißt du, das frage ich mich halt auch so. Wie geht's denn Beatrice und Eugenie, komischer Name. Weißt du, was ich meine? Wie können die das so voneinander trennen? Wie können die nicht in Virginia Giuffre ihre Tochter sehen und sagen, boah, das könnte unsere kleine Maus sein?
Ja, total. Ich glaube, Friedi, dass das wirklich, dass diese Menschen, und so wie du es ja eben auch schon über Andrew beschrieben hast, am Ende musste der nie Konsequenzen tragen, egal für was. Der war immer der Liebling, der wurde verwöhnt. Der hatte es natürlich auch sicherlich dadurch nicht leicht irgendwie, ne, wie die Presse den sicherlich auch manchmal dann irgendwie rangenommen hat. Aber trotzdem hat er sich ja alles leisten können, was er irgendwie wollte, und ist nie, also ist immer mit allem davon gekommen. Und so ist es ja oftmals bei all unseren Folgen, wenn wir darüber sprechen und uns fragen, wie kann das sein? Ich glaube, dass man diese Menschen nicht mit unseren Gedanken vergleichen kann. Die denken ganz anders, die verhalten sich anders, die stehen so über den Dingen, dass sie gar nicht mehr wahrscheinlich, aber das ist wirklich jetzt alles meine persönliche Meinung, die haben gar keinen Richtigkeitsgefühl mehr. Also die können nicht mehr differenzieren, was ist richtig und was falsch, weil eigentlich ja eh immer alles funktioniert und alles irgendwie klappt. Und dann kriegen die natürlich sicherlich auch noch einen Größenwahn, weil wenn du überlegst, in was für Kreisen die sich bewegen, da sind die reichsten, schönsten, besten, bekanntesten Menschen dieser Welt auf einem Fleck. Das ist ja einfach nur eine Zusammenkunft von Superpower, wenn man es so nimmt. Ja, und dass die dann irgendwann vielleicht einen Höhenflug bekommen, ist jetzt psychologisch nicht ganz verwunderlich.
Nee, das stimmt. Ja, die haben eine ganz andere Wahrnehmung von Realität und was Wahrheit ist. Ne?
Genau.
Da hast du recht. Das kann man mit unseren Gedanken und wie wir denken und was unser Empfinden für richtig und falsch ist, kann man wahrscheinlich überhaupt nicht auf die übersetzen.
Ja.
Das ist bei denen ganz anders. Und ich habe mir auch gerade vorgestellt, Prinz Andrew, er war ja so viel jünger als Charles und Anne. Dann war ja wahrscheinlich auch immer der kleine Prinz Andrew, weißt du, der war der Kleinste und der Süßeste, und dann war er noch 10 Jahre später, hat die Queen nochmal ein Kind bekommen, der dann durch die Flure geflitzt ist. Der war wahrscheinlich von allen der absolute Liebling.
Ja.
Der muss so verwöhnt gewesen sein.
Ja, aber Fakt ist nun mal einfach, dass er irgendwie das schwarze Schaf auch ist, jetzt mittlerweile auf jeden Fall, wenn nicht schon viel eher, aber ja irgendwie den Ruf des Königshauses nicht gerade gut tut.
Nee.
Also ich finde es krass, dass da immer wieder Neuigkeiten irgendwie und neue Details ans Licht kommen, aber so wenig eigentlich passiert, und dass er dann auch immer, also der zieht sich ja komplett zurück. Es gibt manchmal irgendwie Fotos von ihm, wie er irgendwie beim Ausreiten ist oder im Auto sitzt und irgendwo hinfährt, ne? Aber das ist gefühlt das Einzige. Der ist ja nirgendwo mehr öffentlich irgendwie unterwegs.
Ja, zu Recht. Ist, dass der überhaupt sein Leben frei noch leben kann, ist schon verwunderlich.
Ja, total. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob da nochmal irgendwie mehr jetzt auch vielleicht mit diesem Buch und so. Aber ich habe leider auch doch dann immer wieder das Gefühl, jetzt spreche ich es laut aus, ich wollte es eigentlich nicht, weil ich den Gedanken auch nicht wahrhaben will. Aber guck mal, dieses Buch, was im August erschienen ist. Ja, das habe ich jetzt irgendwie mir alles angeguckt und rausgefunden, weil ich halt mich jetzt ausgiebig damit irgendwie auseinandergesetzt habe und recherchiert habe. Vorher habe ich da kaum was von mitbekommen. Genauso wie dieses Buch Blauer Schmetterling. Also ich meine, das kommt jetzt erst im November raus, aber ich hoffe so sehr, dass das irgendwie größere Wellen dann nochmal schlägt und nicht wieder wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie so versickert.
Ja, vielleicht ist auch die Öffentlichkeit schon so ein bisschen müde.
Ja, so, und man denkt immer so.
Schon wieder ein Enthüllungsbruch. Ja, wir wissen es halt. So, und passiert ja dann auch nichts. Weißt du, was ich meine? Es ist so.
Total.
Das klingt jetzt ganz brutal. Und, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Öffentlichkeit dann so ein bisschen Epstein-müde wird oder diesem ganzen, auch schon wieder einer, der sich an jungen Frauen vergriffen hat.
Das, ja, ist, oder das aber auch, dass dieses.
Schlimmerweise.
Total, traurigerweise eigentlich schlimm, weil man so also ich sag jetzt mal einfach so salopp, so übersättigt ist, ne, von all dem. Und man kann vielleicht auch nicht mehr, also so ging's mir auch. Oftmals wusste ich gar nicht, krass, ist das jetzt wirklich ganz neu? Oder ist das ein alter Fact, der nochmal hochgebracht wird, eben, um das zu zeigen? Das ist auch schwierig, ne, weil das so krass ongoing ist, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich neu dazugekommen und was nicht.
Ja, man verliert so ein bisschen den Überblick, ne? Das ging mir auch ähnlich.
Ja, total. Aber ich bin gespannt. Also wirklich, wir behalten das natürlich im Auge und es wäre natürlich dann nochmal interessant zu wissen, ob und inwieweit Andrew darauf irgendwie reagiert. Ne?
Übrigens, ich gucke mir gerade Bilder an von Prince Andrew und Sarah Fergusons Hochzeit.
Mhm.
Prince Andrew sieht einfach, der junge Prince Andrew sieht einfach aus wie Prince William. Ganz krass.
Ja?
Prince William sieht aus wie sein Onkel, ja. Aber Boah. Prince William sieht natürlich deutlich besser aus, aber ja. Krass.
Das muss ich
jetzt Wunder, dass auch er so der Royal Hotness war. Dann sieht er aus wie Prinz William, also wirklich gut aussehender Typ früher gewesen. War da im Krieg. Dann hat er dann da den Helden gespielt. Also, dass die Frauen, weil ich habe immer, ich habe immer nur die Fotos von ihm im Kopf, wie er jetzt aussieht. Dann kann ich mir das nicht vorstellen. Also, ja, er ist ein Frauenschwarm gewesen, wo ich mir denke, ach komm. Ja, guckt man sich alte Fotos an.
Das stimmt.
Kann man sich das wirklich gut vorstellen.
Oh Mann, ey. Es ist irgendwie so frustrierend, ne? Ich hätte gerne.
Ja, die Menschen, es sind einfach so viele Sexmonster unterwegs, wirklich, wo du denkst, so Leute, ey.
Ja.
Das ist.
Ja, ekelhaft.
Apropos Sexmonster. So, und jetzt, das muss ich euch jetzt fragen, das frage ich dich jetzt auch, Nina, das habe ich dich auch noch nicht gefragt und das müsst ihr jetzt auch mal alle dann sagen, ob ihr das findet, dass das Dark Secrets ist oder nicht. Eigentlich nicht. Ich gucke gerade die Serie Monster mit Charlie Hunnam. Über den Serienkiller Ed Gein. So, normalerweise machen wir ja keine Serienkiller, weil das sind ja keine Promis. Aber in diesem Fall, Ed Gein hat, das finde ich auch so krass, ganz viele Hollywood-Filme inspiriert. Zum einen Psycho von Alfred Hitchcock, dann Chainsaw Massacre. Das ist alles basiert auf ihm und nicht sogar Schweigen der Lämmer wurde auch von ihm inspiriert. Der Autor hat sich von Ed Gein inspirieren lassen. Und das sind ja dann doch wieder ganz viele Hollywood-Verbindungen. Reicht das für eine Dark Secrets-Folge? Oder ist das kein Dark Secret? Nina?
Ich finde ja.
Ich finde es ja.
Also auf den ersten Blick irgendwie nicht, aber dann, wenn das so viele Hollywood-related Sachen irgendwie inspiriert hat und so viele Promis da ja doch irgendwie dann jetzt auch mitschwimmen und so viele Namen da sind, finde ich ja.
Gut, was meint ihr? Ich werde bei Instagram was dazu posten und darunter schreibt ihr dann. Oder ihr schreibt uns so und dann können wir uns das einmal überlegen. Weil das ist krass. Leck mich eine Tash, ey.
Ich habe es auch schon auf meiner Watchlist, dann werde ich es mir jetzt mal angucken.
Guck sie bitte nicht abends an und guck sie nicht alleine. Ich kann die Serie nur mit Licht angucken, ne?
Wirklich?
Es ist literally der krankeste Scheiß, den ich jemals...
Nee.
Doch.
Oh Gott.
Und ist auch ab 18... Ich habe Moritz gestern gefragt, darf sowas überhaupt verfilmt werden? Darf man sowas überhaupt zeigen?
Es ist, wirklich?
Ja. Es ist krass. Es ist wirklich verstörend. Sehr
ich glaube, ich will es jetzt gleich direkt gucken.
Ja, vielleicht guckst du es, wenn es Tag ist.
Ja.
Kein Scheiß.
Oh Mann. Ja, okay, aber das ist gut. Jetzt hast du mich auf jeden Fall eingekauft hier. Spannend.
Genau. Deswegen, das wollte ich euch nochmal fragen. Also eine kleine Umfrage am Ende. Sagt uns mal Bescheid, ob das Dark Secret sich genug ist, die Verbindung zu Hollywood oder nicht. Ob wir die Finger davon lassen sollen. Oder ob ihr uns auch mal hören wollt, wie wir uns an einem Serienkiller probieren, eine Geschichte zu erzählen.
Ich find's cool. Okay. Und Leute, ich hoffe diesmal, ich muss mich wirklich hier in aller Form entschuldigen. Die letzten beiden Folgen habe ich es krass selbst verkackt mit meinen Mikros irgendwie. Ich hatte ein neues Mikro, das habe ich nicht richtig eingestellt. Unser Producer im Hintergrund hat immer gesagt, Nina, irgendwas stimmt nicht. Und ich war so, scheiße, was jetzt wieder? Dann habe ich den falschen Kanal gewählt, glaube ich. Ich glaube, aber jetzt ist wieder alles gut.
Glaube auch.
Letztens hat einer in einer Bewertung geschrieben, eine der Damen scheint in der Dusche zu sitzen.
Oh.
Weil es so geheilt hat. Ich so dachte, oh Mann. Ja, ich hoffe, ich habe es behoben.
Vielleicht hatte der dann aber besonders viel Spaß, dir zuzuhören. Mit der Vorstellung, dass du in der
Dusche. Nee, er fand es nicht gut. Er hat geschrieben, war nicht gut.
Ach, shit. Ja, das ist Technik. Aber auch da wird es im neuen Jahr Änderungen noch geben. Aber das erfahrt ihr alles zum richtigen Zeitpunkt.
Genau. So, ne? Jetzt erstmal hier die Stunde gesprengt. Ich würde jetzt auflegen. Tschüss.
Tschüss, hab euch lieb. Bye.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.